Bürgermeister, ist das nicht das schönste Amt neben dem Papst? Ich weiß nicht, ob Arne Rauer das so sieht, aber er leitet die Geschicke der Stadt Jüterbog im Süden Brandenburgs und das seit mittlerweile 13 Jahren. Und er gehört zu einer besonderen Spezies, denn er ist einer der wenigen in der AfD, die, sagen wir es mal so, Regierungsverantwortung trägt. Was das bedeutet, besonders auf kommunaler Ebene, was eben auch nicht geht und warum er jetzt weg will aus Jüterbog. Das wird er uns erzählen bei Berlin Mitte auf 1. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Sie sind Bürgermeister, Sie tragen Regierungsverantwortung, sind also nicht in der Opposition und damit einer der wenigen in der AfD. Wie oft hat Sie die Kanzlerkandidatin eigentlich schon angerufen und um ein bisschen Briefing gebeten?
Ja, das ist ein sehr netter Einstieg. Vielen Dank dafür. Ja, ganz, ganz so weit oben sind wir ja noch nicht. Und ich fühle mich aber sehr, sehr wohl in der Stadt Jüterbog mit 13 Jahren Bürgermeister. Davor schon mal 5 Jahre ehrenamtlich probiert in gewisser Weise. Macht es schon sehr viel Spaß. Und tatsächlich habe ich über dieses hochtrabende Wort Regierungsverantwortung noch nie nachgedacht in dem Zusammenhang. Aber es hat schon was im Kleinen damit zu tun. Und ja, wenn man über die Jahre sich ein Standing erarbeitet und dann eben auch ein gutes Team zusammengestellt hat, dann kann es auch Spaß machen. Wir bewegen ja jede Menge. Wenn es auch nur in Anführungsstrichen auf kommunaler Ebene ist.
Aber die Fragen haben Sie nicht beantwortet. Frau Weidel war noch nicht bei Ihnen.
Ja. Also ich hatte das große Glück, Sie erleben zu dürfen, als ich mich entschloss, in die Partei zu gehen. Das war schon sehr erhebend. Ich schätze die Dame ohnehin. Wir hatten das Vergnügen schon im letzten Jahr, als der Parteitag in Jüterbog stattfand und auch sie uns die Ehre gab, in Jüterbog vorzutragen. Also in jeder Hinsicht eine schillernde Persönlichkeit. Das große Glück war wieder auf meiner Seite am letzten Wochenende, Halle Saale, den Wahlkampfauftakt mit Alice Weidel. Wenn wir diese Euphorie aus der Halle dort, aus dieser Messehalle ins ganze Land getragen bekommen, dann sind wir ganz weit vorn.
Ich frage Sie jetzt nicht, ob Elon Musk Sie schon mal angerufen hat, aber mit dem Parteitag ist das ja so eine Sache. Also das ist ja üblich, dass Bürgermeister Parteitage eröffnen oder ein Grußwort zumindest
Natürlich.
sprechen. Das heißt, wenn die Grünen jetzt in Jüterbog einen Parteitag machen, sind Sie auch da.
Ach, das ist ganz fürchterlich, gerade die Grünen jetzt rauszukriegen. Aber tatsächlich, ja, als Bürgermeister gebietet mir die Neutralität dann, wenn ich angefragt werde, auch bei den Grünen ein Grußwort zu sprechen. Über die Qualität des Grußworts können wir nochmal separat reden. Aber natürlich, als Bürgermeister, wenn ich die Halle vergebe, habe ich zu jeder Zeit gesagt, jede Partei kann natürlich ihre Parteitage in Jüterbog machen. Wenn es denn dann nur die AfD macht, dann freue ich mich natürlich doppelt. Meine Nähe zur AfD ist ja nun kein Geheimnis. Ich war ja auch 5 Jahre roundabout im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes für die AfD. Das war ja damals ein Novum, ja, vor 5 Jahren. Und natürlich AfD und jede andere Partei. Selbstverständlich. Alle demokratisch legitimierten, und da sind wir wahrscheinlich schon beim richtigen Stichwort, alle demokratisch legitimierten Parteien haben das gleiche Recht natürlich, auch gerade vor dem Blick der öffentlichen Hand. Ja, ich bin ja Vertreter der öffentlichen Hand und insofern werden die von mir alle gleich behandelt. Ob es sich bei der einen oder anderen mir der Magen umdreht, spielt keine Rolle. Als Bürgermeister habe ich eine Neutralitätspflicht.
Zu demokratisch Legitimierten kommen wir gleich, aber
Ja.
Sie waren ja nicht immer in der AfD und zwar auch als Bürgermeister nicht immer. Wie war Ihr Werdegang? Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren mal in der CDU. War das so ein Parteienhopping und wie war es am
Na.
Anfang?
Nein. Also tatsächlich, ich habe mal 8 Jahre politische, kommunalpolitische Arbeit bei der CDU geleistet, war damals Bürgermeister in Glindow, dann Stadtverordneter Werder-Havel, also nächstgrößte Stadt mit der Eingliederung Glindows und auch im Kreistag Potsdam-Mittelmark. Das ist ganz witzig. Also ich komme jetzt sozusagen zu meinen Ursprüngen wieder teilweise zurück, ja, weil Potsdam-Mittelmark, Werder-Havel, Brandenburg an der Havel, wo ich mich mal sehr, sehr beheimatet gefühlt habe, da bin ich jetzt wieder gelandet. Ja, und die CDU sag mal, die Phase in der CDU war nicht die rühmlichste. Ich habe das damals mit sehr viel Argwohn erlebt. Da ging es sehr viel um Posten und Pöstchen. Und da war man auch nicht fein. Ja, und ich sag's mal, zurückhaltend, das Verhältnis zwischen Arbeitsinhalten und Posten und Pöstchen hat mich damals dann bewogen, rauszugehen. Und ich war ja auch keine One-Man-Show dabei. Wir sind mit 5, 6, 7 Gewerbetreibenden gleichzeitig rausgegangen. Also die gab schon gewichtige Gründe. Und es gab auch einen Ruck in Jüterbog damals, als wir als geschlossene Gruppe die CDU verlassen haben. Und die CDU war damals ja noch Partei der Mitte rechts. Ja, so würde ich es ja einordnen. Da ist ja heute Lichtjahre entfernt von, auch wenn sie jetzt dem Anscheinen nach sich dort wieder einordnen will, nachdem was wir jetzt diese Woche Mittwoch erlebt haben. Aber tatsächlich die letzten Jahre, also die vielen letzten Jahre, auch mit Angela Merkel, also gefühlt 16 Jahre, ist die CDU immer mehr zur linken Partei geworden. Also sie ist, das wäre jetzt vielleicht vermessen, die einzelnen Buchstaben des Parteinamens auseinanderzunehmen. Lassen wir es dabei, dass sie ganz schön weit nach links abgedriftet ist und sich im Lager von Grünen, SPD ja kaum noch unterscheidet in den Inhalten. Also da muss die CDU an sich arbeiten, ist aber nicht meine Baustelle.
Ist das in Brandenburg, wenn Sie auf die CDU blicken, schlimmer als bei anderen? Also beim Fraktionsvorsitzenden Redmann habe ich den Eindruck, der unterscheidet sich besonders wenig von den linken Parteien.
Ja, also wir haben es jetzt nochmal mit anderen Worten gesagt. Ja, das ist tatsächlich alles sehr zusammengeballt. Und ich wünsche mir auch wieder die Vielfalt in der Parteienlandschaft. Momentan haben wir ein großes linkes Lager und die AfD. So. Und ich glaube einfach, dass es dann dazugehört, dass die Parteien wieder ihr eigenes Profil schärfen, dass die wieder zu sich zurückfinden, ihre Größen, die sie ja mal hatten in der Partei, ihre Führungskräfte, da mal vielleicht ein bisschen nachlesen und vielleicht mal schauen, was die früher so geleistet haben. Und dann könnten sie auch wieder dahin kommen, dass sie in der Bevölkerung die Anerkennung finden, die man braucht, um wirklich Parteiarbeit zu machen und auch vom Wähler wieder das Kreuz zu bekommen. Mhm. Ich glaube, da sind sie weit entfernt von.
Klingt so ein bisschen wie Nostalgie nach Regine Hildebrand.
Oh, naja, Regine Hildebrand. Also, ja, Regine Hildebrand, die gehört zu den Größen der SPD, die ich damals sehr geschätzt habe. Ja, sie war ja damals auch im Landesdienst und habe sehr, sehr intensiv politisch natürlich verfolgt. Regine Hildebrand war für mich zwar nicht zwingend ein Vorteil, aber die war ja eine Persönlichkeit, die dieses Profil der SPD damals unterstrichen und geschärft hat. Das war ja Regine Hildebrand, mehr als alle anderen zu der Zeit und über heute reden wir am besten ja nicht bei der SPD. Ja. Also da gab es noch die Persönlichkeiten, wo ein Sozialdemokrat gesagt hat, jawohl, Regine Hildebrand ist Sozialdemokratie pur in persona. Mhm. Da haben sie alle die gleichen Probleme momentan. Das sehe ich bei meiner Partei nicht. Ja. Also wir haben eine klare Linie und da gibt es dann auch keinen nach links und rechts. Natürlich mal nachschärfen. Ja. Also ich finde, die AfD hat es sehr, sehr gut hinbekommen, in der kurzen Zeit, die gibt es ja nun noch nicht ewig, ja, in der kurzen Zeit ihr Profil zu schärfen und auch Akteure, die ein bisschen extrem Rand darstellten, nach hinten zu drängen oder eben völlig rauszunehmen, ja, also aus dem Fokus verschwinden zu lassen. Und da, glaube ich, hat die AfD ihre Hausaufgaben gemacht. Und ja, also über diese Nazi-Bashing, ja, zwischenzeitlich lache ich darüber. Ja, also es gab Zeiten 2015, 16, da hat mich jemand tatsächlich Nazi genannt und ich war entrüstet. Also ich war wirklich, ich war fast wutschnaubend. Und ich habe ihn tatsächlich auch angezeigt. Das ist ja heute Volkssport, sich gegenseitig anzuzeigen. Aber 2015, 16 war das die Ausnahme. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor irgendwie jemandem eine Strafanzeige mal übergeholfen habe. Aber über diese Aussage war ich so entsetzt. Ja, weil ein Nazi ist für mich der Abgrund überhaupt, das Grauen überhaupt in unserer Geschichte. Und dass man das heute so salonfähig gemacht hat für seine eigenen Ziele, ob das nur die Partei ist oder die Gewerkschaften, also die SPD insbesondere, oder die Gewerkschaften oder Kirche, wer auch immer, ja, diese Nazi-Bashing ist ja allgegenwärtig. Und das nimmt dem Wort und allem, was damit zusammenhängt, natürlich, je inflationärer benutzt, die Bedeutung.
Ja. Also ist quasi eine Verharmlosung. Das.
Absolut. Ja. Also mit jedem Nazi-Brülle auf dem Markt schade ich im Prinzip den Opfern von damals. Ja. Aber ich erwarte da nicht so viel Geist bei der Brüllerei. Ist nicht schlimm. Okay.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Jüterbock ist jetzt weder Berlin, Riga Straße noch Leipzig-Konnewitz. Ja. Wird da so oft gebrüllt auf dem Markt bei Ihnen?
Ja, na, gestern war es ja relativ harmlos, aber bei der letzten Stadtversammlung hat man ja dann aufgerufen, gegen rechts, was auch immer da als rechts definiert wird, zu demonstrieren und für bunt und tolerant. Und dann habe ich mir doch ein eigenes Plakat gemacht und dachte, Mensch, bunt, tolerant. Das ist ja genau AfD, das bin ich ja. So, dann bin ich mit meinem Plakat dazugegangen und ich wurde nicht nur verbal, sondern auch körperlich dort gedrängt zu gehen. Also man riss an mir rum. Ich war also der falsche Bundtolerante. Ja, also aus Sicht der Akteure gibt es dann die Richtigen, die das sagen dürfen. Und ich war offensichtlich nicht auf der richtigen Seite. Ja, fand ich jetzt nicht schlimm, aber dann doch sehr signifikant für diese Menschen.
Wie ist es im, wie heißt es in Brandenburg, Stadtverordnetenversammlung
oder
Stadt?
Ja, je nach Größe.
Auch da brauchen Sie ja hin und wieder mal sowas wie eine Mehrheit. Heißt es ja auch, dem Nazi-Bürgermeister keine Stimme oder ist da die Zusammenarbeit? Man sagt ja oft so, auf kommunaler Ebene spielt das nicht so eine Rolle.
Ja. Also wir haben ja über die vielen Jahre immer mal wieder neue Konstellationen gehabt. Und ich sage immer, die Überschrift im Kommunalen ist, dass man im Prinzip die Ziele erreicht und die Projekte durchkriegt. Ja, und Jüterbock ist zumindest nach meiner Wahrnehmung, kriegst du ja auch von anderen gespiegelt, ob da jemand nach Jahren wieder mal in seine Heimat zurückkommt und sagt, was denn hier passiert? Ja, oder eben auch die täglich die Straßen, die Kitas, die Schulen nutzen, die sagen auch, wow, hier ist viel passiert. Und ich sage immer diesen Satz sehr, sehr gern, wir haben in den letzten 10 Jahren jedes Jahr mit einer kleinen 13.000 Einwohnergemeinde. Wir haben jedes Jahr zwischen 1,5 und 9,5 Millionen investiert in soziale Infrastruktur und nebenbei noch 2 bis 3 Straßen gebaut. Ganze Straßenzüge, also nicht nur mal einen Fußweg aufgenommen. Ja. Und ich finde das schon eine sehr, sehr hohe Leistung meines Teams. Damit das Team aber arbeiten kann, bedarf es der politischen Entscheidung. Die bereitet man natürlich als Bürgermeister vernünftig, sachkundig vor. Und dann gehen, weil ja alle den Fortschritt wollen, dann gehen die Arme hoch. Und natürlich gibt es auf kommunaler Ebene keine Brandmauer. Ja, das ist eine Erfindung von Friedrich Merz. Also sowohl im Kreis als auch in der Kommune, also Land auf, Land ab, ob in Baden-Württemberg, Niedersachsen oder in Sachsen-Anhalt. Land auf, Land ab gibt es diese Brandmauer nicht. Und ich sage immer liebevoll, der Einzige, der sich an dieser Brandmauer die Finger verbrennt, ist Friedrich Merz. Ja, und auch wenn ich mit Akteuren in der CDU spreche, gestern hatte ich wieder das Vergnügen mit meiner CDU-Mitbewerberin Dr. Saskia Ludwig, ganz feine Frau, kenne ich seit vielen Jahren. Ja, wir beide, wir könnten sofort im Bundestag miteinander anfangen zu arbeiten. Ich sag, kümmer du dich um Friedrich Merz, wenn es klappt mit uns. Ja. Also, das ist wirklich eine Dummheit, ich nenne es jetzt mal Dummheit, man möge mir verzeihen, eine Dummheit, die dort dem Wählerwillen und dem Bürgerwillen massiv widerspricht. Ja, also wir haben in einzelnen Bundesländern ein Drittel AfD-Wähler. Wie kommt man denn auf die Dreistigkeit als Partei und als Funktionäre oder wie wir sie nennen wollen, wie kommt man denn auf diese Dreistigkeit, den Wähler so den nassen Lappen ins Gesicht zu schlagen? Ja, und es wird sich rächen, natürlich wird sich das rächen. Ist doch völlig klar, weil der Wähler ist nachher derjenige, der entscheidet, wie Mehrheiten wieder aussehen werden. Und der ist kein dummer Mensch. Ja, der Wähler ist schon intelligent genug zu schauen, was passiert hier. Und auch diese Nebelbombe von gestern, die Abstimmung zu eventuellen Dingen, die man mal machen möchte als CDU. Man hat ja nicht mal eingebracht in diesem Bundestag, dass man das jetzt durchsetzen möchte, dass man dem Gesetzescharakter geben möchte, sondern man hat bloß mal eine Nebelbombe geworfen. Aber das war aus meiner Sicht so unklug, weil schon mit dem Einbringen war klar, dass die CDU der große Verlierer ist. Die werden von den Linken gleichgeschalteten Partnern natürlich jetzt Maß genommen. Das war völlig absehbar, also da muss ich nicht besonders schlau sein. Und der Bürger sagt, ja Moment mal, das sind ja die Dinge, die die AfD seit 10 Jahren konsequent sagt. In einer Beharrlichkeit, in einer Gleichförmigkeit hat die AfD ganz deutlich gesagt, was die CDU jetzt mal andeutet. Und dann sage ich natürlich dem Wähler, na sag mal, willst du jetzt den Wankelmütchen, der dir das heute mal für den Wahlkampf präsentiert und dann morgen wieder was anderes macht, da haben wir genug Erfahrung mit. Ja, auch insbesondere bei der CDU. Oder nimmst du das Original? Dann geh doch in deine Wahlkabine und nimm das Original. Weil wir sagen das konsequent und nach der Wahl bleiben wir bei dem, was wir gesagt haben. So einfach ist es.
Arne Rauer ist Bürgermeister von Jüterbock. Und wenn Sie sich jetzt über das Datum gewundert haben, wir zeichnen diese Sendung auf einen Tag nach dem Brandmauerfall im Bundestag. Und da ging es um Migration. Und nun kann es passieren, Königsteiner Schlüssel, der Innenminister ruft an oder wer auch immer und sagt, morgen kriegst du 500 Flüchtlinge. Was machen sie denn?
Ja, also da ist ja die Kommune ohnehin nur Leidtragender und kein Entscheidungsträger. Ja, bei uns ist der Landkreis zuständig dafür. Bei größeren Städten ist es dann gleichzeitig Landkreis in gewisser Weise. Bei Jüterbock wird es einfach übergestülpt. Wir haben da kein Mitspracherecht, wie bei Windkraft. Da haben die Kommunen kein Mitspracherecht, auch wenn sich das immer sehr schön anhört. Wir beteiligen euch. Ja, nee, Blödsinn, das ist ja völliger Quatsch. Es gibt Zuständigkeiten und die sind dann da und die werden vom Kreis versorgt. Ja, und in der Nachbarschaft, größere Kreisstadt von Teltow-Fleming, da ist dann im letzten Jahr mal schwuppdiwupp ein Neuankömmlingsheim hingesetzt worden. Also sehen Sie mir nach, ich sage seit 10 Jahren Neuankömmlinge, weil sind für mich keine Flüchtlinge. Ich schade im Prinzip dem echten Flüchtling damit, dass ich diese ganze Nummer, die hier gerade passiert, seit 10 Jahren Flüchtlingskrise nenne. Es ist keine Flüchtlingskrise. Ja, so, also hat man dann einfach mal so, wurde auch vorher gar nicht drüber gesprochen, da kamen die LKWs und haben die Großcontainer abgeladen, da wurde für 4 Millionen plus X das Neuankömmlingsheim hingesetzt. Dann wurde ins Gelände noch ein Spielplatz gebaut, den suche ich in der Ernst-Luckenwald in der Qualität, ja. Und die Kommunen sind da komplett raus.
Es gab immer mal Kommunen, ich weiß nicht, ob das in Brandenburg war, aber zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wo dann entweder der Stadtrat oder das Kommunalparlament gesagt hat, machen wir nicht. In Greifswald gab es sogar eine Volksabstimmung, da ging es aber um ein konkretes Containerdorf. Haben Sie solche Möglichkeiten auf kommunaler Ebene oder sind Sie da quasi wirklich nur Zuschauer?
Ja, also die Antwort ist Zuschauer. Wir haben das erlebt in der Nachbargemeinde. Da wurde in einem Dorf ein kompletter Wohnblock schwuppdiwupp ausgebaut. Da freut sich natürlich der Eigentümer und der Vermieter. Ja, selbst in Jüterbock habe ich zwischenzeitlich Mieten von 22,50 für einen Quadratmeter kalt für ein Neuankömmlingsheim. 22,50 in Jüterbock. Der freut sich dumm und dussig, kommt vor Lachen in den Schlaf, der Betreiber. Ja, und da haben wir gesehen, in dem Nachbardorf, da gibt's natürlich die Alibi-Veranstaltung. Wir hören die Bürger an, wir bereiten die Bürger vor, sei es Blödsinn. Also das sind reine Alibi-Veranstaltungen. Die Entscheidung steht und dann geht es natürlich darum, in den Medien und vor den Bürgern das halt nochmal schön zu reden, aber die Entscheidung steht durch die Behörde, da gibt es keine Beteiligung.
Wie weit sind Sie von diesem Thema Migration betroffen? Ich glaube, es lief mal irgendwann jemand mit einer Machete durch Jüterbock, ist aber schon ein paar Jahre her. Oder ich habe mich vielleicht falsch erinnert.
Schon nah dran, tatsächlich. Also wir sind ja in jeder Phase unseres Seins betroffen, ja. Ob nun als Privatperson oder als Unternehmer oder eben als Behörde, betroffen ist ja jeder Bürger. Und tatsächlich, es gab mal, 2016 muss es gewesen sein, da ist jemand in Wünsdorf, also Zossener Ecke, massiv aufgefallen, da hat sogar Polizeifahrzeuge zerstört. Dann wurde er nach Jüterbock gebracht, weil man wahrscheinlich dachte, da ist es ruhiger. Und er hat dann auf der Straße ein Verkehrsschild und Stiel genommen und eine Frau attackiert, hat in ihr Auto uriniert. Und ich habe damals noch eine Spendensammlung organisiert als Bürgermeister. Habe ich schon das erste Mal um die Ohren geworfen gekriegt, hat mich aber nicht wirklich interessiert. Die Frau war sehr, sehr dankbar. Und aus heutiger Sicht wissen wir, dass es eben die Light-Version war. Ja, also unweit von Jüterbog, Wedelsheilstätten, wurde jetzt frisch gemessert. Und wir waren auch Ende Dezember in Magdeburg. Das hat mich massiv betroffen, also im Herz, im Geist, ja, seelisch. Und wir sagen, wir müssen da hinfahren, wir müssen das einfach demonstrieren, dass wir bei den Menschen sein wollen. Ja, nicht als AfD, ja, organisiert als AfD haben wir uns dann natürlich gemeinsam ins Auto gesetzt. Ja, ökologischer Fußabdruck, ja, Fahrgemeinschaft. Aber wir haben dort sehr hautnah gespürt, da war eine Schwingung in dieser Stadt. Und ich stelle mir ernsthaft die Frage, wo sind wir hingekommen? Ja, ein Weihnachtsmarkt ohne Poller gibt es ja heute ja nicht mehr. Ja, da sind dann Kommunen stolz, wenn sie neue Poller-Systeme anschaffen für Steuergeld. Also wir könnten diesen Wahnsinn hier den ganzen Nachmittag diskutieren. Ja, aber ich bin schon sehr entsetzt davon, dass das auch ja salonfähig wird. Muss man mal sacken lassen. Also dieses Messern, kulturfremd ist es ja. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir vor 2015 tägliche Messerangriffe hatten. Und ich kann mich auch erst recht nicht erinnern, dass es dann zur Normalität wurde. Es wird ja Normalität. Und müssen wir sehr auf uns, auf unsere Kultur aufpassen, weil man stumpft ja mit jedem neuen Angriff ab. Ja. Und im Januar war dann Magdeburg ja eigentlich schon ja kein Thema mehr. Wir haben jetzt auch am Rande zur Kenntnis genommen, dass da in Beelitz zwei Menschen bestialisch gemeuchelt wurden. Es ist für uns in diesem Land zwischenzeitlich normal, dass eben auch Kinder einfach so im Park oder auf dem Spielplatz umgebracht werden, also bestialisch umgebracht werden. Was passiert mit uns gerade? Die Verrohung nimmt im gleichen Maße zu wie die Abstumpfung. Das ist höchst bedenklich.
Wie ist es, wenn Sie so durch die Stadt gehen, da ist vielleicht Markt, sagen sich dann, hoffentlich fährt da heute keiner rein, oder ist da auch bei Ihnen die Abstumpfung, dass man daran dann einfach auch nicht mehr denkt, so bis nein, es
nein,
passiert?
Nein, so ist es natürlich nicht, da wird man ja nicht mehr froh, ja. Aber natürlich merkt man schon, dass sich das Verhalten der Menschen ändert. Ja, also nicht erst jetzt, schon kurz nach 2015 kannte ich Frauen, die abends eben im Dunkeln nicht mehr joggen gegangen sind. Ihr habt ja auch dann, wie ja vorhin gesagt, die Leitvariante von Straftaten. Ja, ich habe gerade jüngst mit einem Polizisten gesprochen, der hat gesagt, in Berlin, ein Kollege von ihm, der nimmt am Tag 130 bis 170 Anzeigen. Die werden ja nicht mehr bearbeitet. Die können ja nicht mehr bearbeitet werden. Ja, also wir erleben, dass der Staat resigniert. Wir erleben, dass der Staat überfordert ist und dass die Politik zwischenzeitlich auch schon das hinnimmt. Also es wird ein Zustand der Selbstverständlichkeit. Wo sind wir gelandet? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war eine Dramatik, wenn sie beim Nachbarn über den Zaun geklettert sind und die Kürbis geklaut haben. Das war dramatisch. Straftaten wie Fahrraddiebstähle, die ja heute auch schon Masse sind, Massenphänomen, die interessieren ja keine Polizei mehr. Bin jetzt mal mutig, ohne alle Akten bei der Polizei zu kennen, ja. Aber das Kriminalitätsgeschehen verändert sich ja stündlich und wird so dramatisch, dass eben Dinge, die zu einer normalen Zeit vor 2015 als schlimm angesehen wurden, die spielen ja keine Rolle mehr. Die können wir ja schon fast aus dem Strafgesetzbuch rausschmeißen. Ja. Und natürlich mit diesem sich damit abfinden, geht ja auch einher, dass wir jetzt schon Generationen haben, die das ja nicht mehr anders kennen. Ja, seit 10 Jahren. Wenn ich mal, ich habe Zeiten, habe ich gesagt, Mensch, ich muss dagegen agieren, ich muss auch gegen diese illegale Migration immer laut meine Stimme erheben, egal in welcher Position ich bin. Ich laufe natürlich auch Gefahr, um Disziplinarverfahren zu laufen, ja. War alles nicht schlimm. Ihr hört dazu. Ich muss das machen, um irgendwann mal meinen Kindern zu sagen, ich bin für den Zustand des Landes nicht verantwortlich, weil ich immer laut meine Stimme erhoben habe. Meine Kinder werden mich nie danach fragen, weil die kennen das ja nicht mehr, die Sunny Side of Deutschland.
Ja, ne? Migration ist eins von vielen Problemen, die das Land hat. Viele klagen über das Verrotten der der Infrastruktur. In Dresden brechen die Brücken zusammen, in Berlin müssen jetzt auch irgendwie, werden sie jetzt abgerissen, damit sie nicht zusammenbrechen. Stichwort ökologischer Fußabdruck bei Ihnen ist ja, fängt ja auch eine Regionalexpresslinie an. Da klagen viele über die Ausfälle, über die Verspätung. Welchem Zustand ist das Land?
Ja, also das Land ist ja schon längst über den Punkt hinaus, dass man sagen kann, man kriegt ja mit einfachen Mitteln noch geheilt. Ja. Und die Brücke in Dresden, die ist so symbolisch. Wir haben auch eine Brücke hier, haben wir letzte Woche Freitag als AfD stand und Kaffee ausgeschenkt. Die Leute waren sehr...
Die steht aber noch.
Ja, ja, die steht frisch, aber man hat dabei vergessen, die Auffahrten zu planen. Ja, also nur um mal den Wahnsinn nochmal darzustellen. Also ich sehe tatsächlich für unser Land momentan zwei Urprobleme, an die viele Probleme anknüpfen. Eine ist die Migration, die komplett ungesteuerte, komplett dem Selbstlauf überlassene Migration seit 10 Jahren. Damit hat die CDU angefangen. Also mir braucht keiner erzählen, dass Rot-Grün das war. Die CDU hat gesagt, ihr Kinderlein kommt, und zwar konsequent, ohne sich darauf einzurichten, politisch. Kompletter Selbstlauf. Ja, ich erinnere mich an Zeiten, da sind hier 120.000 junge Männer, wehrfähige junge Männer im Monat angekommen. Jetzt sind es ja nur noch 10 bis 15 im Monat. Ja, aber auch wieder komplett unreguliert, spült da natürlich in andere Themen rein, also auch die mich als Bürgermeister betreffen, Schule, ja, mit dem Mal stehe ich da und habe nicht genug Schulplätze, nicht genug Kitaplätze, nicht genug Hortplätze, ja warum denn, nicht weil wir alle zu dumm sind zu planen, sondern weil mit dem Mal in Größenordnung aus dem arabischen Raum hier Schüler eingespült wurden, weil mit dem Mal dann auch Ukrainer in Größenordnung in Schule, Kita, Hort sind, ja, Sozialarbeit. Ja, warum kriegt ihr denn keine Sozialarbeit? Denn es ist ganz einfach. Weil die ausgebildeten Sozialarbeiter viel mehr Geld verdienen bei den freien Trägern, bei den Hilfsorganisationen, um Neuankömmlinge zu unterhalten, sage ich jetzt mal salopp. Ja, also am Thema Migration hängt ganz viel. Ist ja nicht nur den Migranten zu versorgen und zu bezahlen, sondern da kommen ja die vielen kleinen Dinge hinten noch dran. Bis zum Plündern der Sozialkassen. Das sage ich ganz geradeaus, habe auch keinen Schmerz mit, ja. Wenn nämlich viel mehr reingreifen, 3,5 Millionen, ohne dass da jemals ein Cent eingezahlt wurde, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass die Beiträge steigen. Oder die Rentenkasse zum Beispiel sich nur noch von Monat zu Monat hangeln kann. Dass sie komplett leer gelutscht ist. Ja. Ich brauche mich auch nicht wundern, dass die Länder jetzt nach und nach pleite sind. Oder die Landkreise. Ich brauche mich darüber nicht zu wundern, weil es ist so augenscheinlich offensichtlich. Und das zweite große Grundproblem ist natürlich der Energiepreis, der Energiewahnsinn. Strom, Gas, Öl etc. Ja, das ist alles politisch gemacht. Das ist ideologisch motiviert. Da hat wieder die Merkel-Regierung angefangen. Ja, Angela Merkel mischt sich ja jetzt wieder in die Politik ein, habe ich schon gehört. Wenn sie nicht gerade Wahlen zurücknimmt, dann mischt sie jetzt wieder in der CDU mit, hervorragend. Die hat eine Energie, die Frau, IME, na ist egal, ihr habt ja auch eine Vorgeschichte. ja, also das ist das zweite große Thema. Ich habe gestern meine Handwerker erleben und genießen dürfen. Podiumsdiskussion bei den Handwerkskammern von Brandenburg. Und da schlägt es natürlich durch, so wie in der Großindustrie. Man vergisst auch in der politischen Debatte immer die Handwerker. Ja, man sieht, dass das ZF in Brandenburg 850 Leute entlassen muss, nicht will, muss. Politisch motivierte Energiepolitik. Man sieht, dass VW in Größenordnung abbaut, während, das ist dann schon wieder schizophren, während die Gewerkschaften dort, wenn sie nicht gerade auf Versammlungen gegen rechts sind, ja, während die Gewerkschaften dort die nächste Lohnrunde einleitet. Also verrückter geht es ja gar nicht. Ja. Und man vergisst dabei aber immer das Handwerk. Ja. Und wir haben unzählige Handwerksbetriebe, ich glaube ein paar hunderttausend in Deutschland, will mich jetzt nicht festlegen, ja, die dann eben auch viele, viele, viele Familien in Lohn und Brot haben. Und die unter der Energiekrise, wenn man es Krise nennen wollen, also politische Machtekrise, leidet. Und man hört sie aber nicht. Ja, sie sind...
Sterben still, wenn man so will.
Ja, sie sterben still. Also sie sind schon sehr agil und sie haben sich über die Jahre auch gut aufgestellt. Aber wenn ich dann noch sehe, was wieder an diesem großen Thema Energie dranhängt, Baubranche, völlig gegen Baum gefahren politisch, ja, wegen Energie, aber eben auch wegen der Neuregelung. Da sind wir bei dem dritten Part, bei dem dritten Part, auch noch kurz den Gedanken zu Ende. Baubranche völlig am Boden, Einfamilienhäuser. Ich habe natürlich einen engen Draht zu meinen Handwerkern in der Stadt. Da ist seit 2 Jahren kein Haus mehr gebaut worden. Die Häuser, die da aktuell noch im Bau sind, die sind irgendwann schon weit vorher verbrieft und fixiert worden. Also die sind sozusagen der Abgesang. Ja, also die Branchen sterben gerade in Größenordnung und die Politik interessiert es nicht. Und da sind wir dann bei der dritten Säule, also Neuankömmlinge, Energie, pure Chaos. Und die dritte Säule ist natürlich dann die Bürokratie. Ja, die bewerte ich nicht als ganz so schlimm, aber wenn man dann die reinen Zahlen nimmt, dann kriegt man schon mit der Angst zu tun. Wenn ich sehe momentan, wie Projekt Abendsonne oder wie auch immer das jetzt heißt, dass man nochmal schnell die ganzen Ministerialbeamten der kaputten Ampel befördert und nochmal befördert, ja, dass man da Stellen schafft, dass man durchbefördert. Das ist sagenhaft, das ist eine Schweinerei vor dem Steuerzahler, unerträglich, unerträglich. Wir haben im Bundestag 10.000 Beschäftigte. Den muss man mal sacken lassen. 10.000 Beschäftigte im Bundestag. Ja, ich für mich kann sagen, ich habe eine straffe Verwaltung, die ist personaltechnisch so aufgestellt, dass ich meine Aufgaben erfüllen kann und nicht mehr. Habe ich regelmäßig die Diskussion mit den Stadtverordneten auch aus deren Sicht zurecht. Ja, wir müssten auch im Kita-Bereich mehr Personal vorhalten. Ja, ich kann aber nur das bezahlen, was ich tatsächlich vorhalten muss. Alles andere läuft schon wieder unter freiwilliger Aufgabe. Aber sobald ich höher komme, mein Landkreis, als nächstes Beispiel, eine Etage nur höher. Mein Landkreis, dem wurde durch einen Wirtschaftsprüfer vor Jahren gesagt, Mensch, du musst von deinen 850 roundabout auf 700 runter, dann hast du angemessene Personalausstattung. Zwischenzeitlich sind wir bei über 1.000 Beschäftigten dort. Ja, und natürlich, Corona hat seinen Teil auch noch dazu beigetragen, dass die Leute in den öffentlichen Dienst geflüchtet sind. Und wenn man dann immer mehr Stellen schafft, was passiert mit dem, der da neu hingesetzt wird auf seinem Bürostuhl und der kriegt einen Griffel in die Hand? Was macht der? Der fängt natürlich an zu regeln. Der fängt an zu regeln, ist doch klar. Er muss ja auch sein Dasein bestätigen. Kann ich menschlich nachvollziehen. Ja, dazu bin ich lange genug im öffentlichen Dienst. Aber tatsächlich, wir haben da einen Aufwuchs, der dem Steuerzahler nicht mehr zumutbar ist. Und wenn ich dann parallel sehe, dass wir im Jahr 250.000 Fachkräfte verlieren, diese echten Fachkräfte, nicht die Herbeigesehnten oder die 250.000 Busfahrer, die jetzt aus Afrika angeworben werden. Ich muss einfach sagen, wo haben denn die da mal einen Bus gefahren? Ja, aber gut, das ist ein Detail, nicht dramatisch, müssen wir dann auch mitleben. Also wir kriegen im Jahr 800.000, wo ich bei vielen ein Fragezeichen hintermache, was die Qualifikation angeht. Und wir verlieren aber 250.000 echt qualifizierte, studierte Leute, ausgebildete Leute. Ja, studiert, sage ich immer nur als Teil, weil ausgebildet, ich liebe Handwerker. Ich darf immer nur alle paar Jahre bei der Gesellenfreisprechung die Festrede halten. Ja, das liebe ich, da laufen mir selbst die Tränen. Ja, zu sehen, wie junge Menschen da jassieren, wie sie sich für ihren Beruf begeistern, ist großartig, müssen wir mitmachen, ist großartig. Ja, und da verlieren wir sehr viel. Und wir kriegen eben sehr viele, die in die Kassen reingreifen. Und das jetzt schon seit 10 Jahren. Bitte, wie soll denn das funktionieren? Ist doch klar, ist doch logisch. Wir hatten ja vorher schon ein demografisches Problem, was wir aber momentan brutal potenzieren als Politik. Und wenn ich jetzt die Grünen sehe, also absurder kann man ja nicht Politik machen, aber wenigstens bleiben sie sich ihrem Wahnsinn treu, kurz vor der Wahl nochmal zu sagen, jetzt aber Familienzuzug, selbst für die, die nur subsidiären Schutz haben, immer her die Familien auch noch. Also, das ist ja an Wahnsinn schon ja nicht mehr zu überbieten. Ja, und wer das als Steuerzahler oder als jemand, der auch von diesem Sozialstaat versorgt werden muss, ein Rentner, der sich aber auch erarbeitet hat, wer das nicht sieht und dann nicht versteht, dass es so nicht weitergehen kann, dem ist dann aber auch wirklich in Summe nicht mehr zu helfen.
Angela Merkel war 16 Jahre Kanzlerin. Da hätte man als Brandenburger Bürgermeister nur einmal wiedergewählt werden müssen, weil ihre Amtszeit geht 8 Jahre. Ist das nicht ein bisschen lang?
Oh, das ist viel diskutiert. Tatsächlich spannendes Thema. Ich halte das für sehr, sehr angemessen. Ja, ich halte das für sehr, sehr angemessen. So einen Bürgermeister kann man ja auch immer nebenbei abwählen.
Passiert übrigens hin und wieder.
Ja, passiert jetzt auch gerade wieder mit einem von mir geschätzten Kollegen. Passiert tatsächlich immer wieder. Und insofern ist es ja nicht in Stein gemeißelt. Es gab ja in Jüterbock auch schon die Bestrebung, insbesondere der SPD, mich abzuwählen. Den habe ich dann gesagt, ich biete Ihnen beim nächsten Mal da fachkundige Betreuung an, weil die machen das immer sehr amateurhaft. Ja, schade. Aber Spaß beiseite, tatsächlich 8 Jahre ist eine Zeit, wo man dann sich auch insbesondere zu Beginn traut, schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Sache, die beim Bundestag und bei Landtagen für tatsächlich schwierig halte, weil wenn ich für 4 Jahre ins Rennen gehe, frisch gewählt bin, dann kann es durchaus passieren, also wer charakterlich stark ist, dem passiert es nicht. Ja, aber dem einen oder anderen passiert es schon, dass er dann schon wieder zur nächsten Wahl schielt. Und deswegen sagt er, lieber low level und schön langsam und keinem wehtun. Natürlich muss man in der Politik auch Leuten wehtun. Ist jetzt sicherlich für mich nicht gerade ein Aushängeschild, wenn ich das hier sage. Aber das gehört dazu, weil die Politik dafür da ist, hier grundsätzliche Dinge zu regeln, damit das Sozialsystem funktioniert, damit das Sozialgefüge nicht aus den Banken hier kommt. Und dazu gehört dann auch dem einen oder anderen was Gutes zu tun, dem einen oder anderen weh zu tun, weil man muss das große Ganze im Auge haben. Ja, und ich sehe jetzt schon, jetzt kommen, weil ich bin noch ja nicht in Amt und Würden, ja, und ob ich es überhaupt werde, werden wir mal sehen. Aber ich sehe jetzt schon die Spitzenverbände auf mich zukommen. Ich kriege ja so Fragebögen, wie würde ich denn in A, B oder C, 1 bis 10 entscheiden? Da wollen sie schon wissen, wie welcher Abgeordnete später tickt. Ja, und ich glaube einfach, dass man sich als Politiker immer selbst gegenüber ehrlich sein muss. Ich habe zwei Maßstäbe. Zwei Maßstäbe, solange wie ich Politik mache. Und das ist ja schon viele Jahre. Der erste Maßstab ist mein Gewissen. Und der zweite Maßstab ist der Wohl des Bürgers bei mir. Späterhin der Wohl des deutschen Volkes. Oder das Wohl, Entschuldigung. Das Wohl des deutschen Volkes. Ja, das sind die beiden Maßstäbe. Alt an interessiert nicht. Das Beiwerk.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Da sind wir bei späterhin, wie Sie sagen, also bei dem, was Sie vorhaben. Sie wollen in den Bundestag. Ist es nicht mehr schön als Bürgermeister?
Die Frage verbietet sich fast. Ja. Also, ich habe in 13 Jahren viel auf und ab erlebt. Ja, und ich bin auch regelmäßig die Zielscheibe irgendwelcher Attacken. Gestern Abend Stadtverordnetenversammlung war wieder herrlich, ein Schauspiel vom Feinsten. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, egal wie stark die Angriffe sind, ich habe in 13 Jahren nicht einen Tag gehabt, an dem ich meine Arbeit nicht geliebt habe. Ja. Also, jeder sollte das Glück haben, seine Berufung zu finden im Job. Job ist immer so ein abwertendes Wort, ja, aber ich glaube, das bringt es am besten auf den Punkt. Und ich habe meine Berufung gefunden, ja. Ich liebe meine Arbeit, aber ich weiß, dass ich in diesem Bundestag für viel mehr Menschen ähnlich Gute tun kann, wie ich es in Jüterbock getan habe. Ja, und wenn ich dann jetzt die Omas gegen rechts und der Sohn der Omas gegen rechts, jetzt böse Videos, weil ich für ein schlimmer Mensch bin, da habe ich doch überhaupt gar keinen Schmerz mit. Meinungsfreiheit, das können Sie alle auskäsen, wenn Sie das vernünftig vortragen und maßvoll. Ja, also das gehört zum politischen Diskurs dazu. Und so wie ich es auf kommunaler Ebene erlebe und aushalte, so werde ich das auf Bundesebene genauso machen.
Sie haben vorhin so lobend Saskia Ludwig erwähnt, Ihre Konkurrentin sozusagen. Dürfte ich ja nicht. Ist von der CDU, war auch mal Landesvorsitzende der CDU, ist aber schon eine Weile her. Ich glaube, sie spielt so ein bisschen eine Sonderrolle in der Brandenburger Union. Ich könnte mir vorstellen, mit Saskia Ludwig könnten Sie sich auf eine Koalition einigen, aber könnten Sie es auch mit dem Rest der CDU und wollen Sie es überhaupt?
Ja, also ich halte das aktuell für alternativlos. Ja, so sehr wir uns auch unterscheiden. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, die AfD ist da sehr stringent und sehr klar, auch für den Wähler berechenbar. Das finde ich ganz wichtig. Politik muss berechenbar sein. Parteien müssen berechenbar sein. Die AfD ist berechenbar. Ja, was die CDU durch ihren Wankelkurs nicht ist. Also, wir können das mal auch gerne zurückblenden. Immer kurz vor der Wahl, ich sage, jetzt müssen wir aber die Migrationsthematik mal anfassen. So, und kaum ist die Wahl durch, schon wird wieder schön im gleichen Fahrwasser weitergefahren. Der Dampfer heißt links, 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 SPD, Grüne, CDU. Das ist alles ein Fahrwasser. Ja, und ich glaube, dass die CDU wieder zu Stärke finden kann. Als bürgerliche Partei der Mitte, Mitte rechts, da gehört die hin, das ist ihr Kern, das ist ihre Wurzel. Ja. Und wenn sie das schafft, sich da wieder zu sortieren, und wenn sie das schafft, solche Antidemokraten wie Merz, ich hätte jetzt beinahe gesagt auszumerzen, aber das hat sich ja eh mit anderen zu tun, ja. Also sich derer zu entledigen, solcher Hardliner, sondern wieder Volkspartei werden. Das ist ihre Überschrift. Die CDU muss wieder Volkspartei werden. Das hat sie verlernt. Und wenn sie das schafft, und das kann sie auch sehr schnell schaffen, indem sie Personal austauscht, nämlich die ranlässt, die ermäßigt sind und die natürlich dem demokratischen Willen des Volkes entsprechen, also auch die AfD anerkennen, ja, dann ist die CDU der Wunschkandidat, natürlich. Ja, und da jetzt auch dann nicht darum, schon heute zu hören, wer ist denn Junior, wer ist denn Senior, das ist alles Quatsch. Wir haben jetzt die Aufgabe, dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen. Da steht nicht die Frage, wer darf mehr sagen, sondern da steht die Frage, so schnell wie möglich vorgestern Entscheidungen zu treffen. Wir sehen es auf der anderen Seite vom Atlantik, ja. Man kann ihn mögen oder nicht. Ich bin absoluter Trump-Fan. Bekennend, aber schon lange, schon als er das erste Mal gedisst wurde, massiv, da bin ich als Trump zum Karneval gegangen. Da hat ja kein anderes Ventil, ja. So, aber ich bin immer schon bekennender Trump-Fan, ja. Und er hat mich wieder bestätigt in meinem Denken am Tag nach der Wahl, hat er Entscheidungen getroffen, gute Entscheidung für sein Volk. Natürlich muss er sagen, America first again. Und natürlich müsste man hier sagen, alles für die Bundesrepublik, muss ich ja formulieren. Ja, wir müssen aufpassen, was wir sagen.
Jüterbock first.
Ja, ja. Also ich sage es jetzt mal salomonisch, damit ich kein Strafverfahren an der Backe kriege. Also alles für die Bundesrepublik. Natürlich! Den Anspruch habe ich doch als Bürger, dass meine Regierung in allererster Linie für mich denkt. Und dann sind wir schon wieder bei der Frage, was kann ich mir denn leisten? Natürlich können wir uns alles leisten. Wir können uns auch dieses Sozialsystem leisten, wie wir es ja über Jahrzehnte genossen haben. Ja, insbesondere in den Altländern. Ja, darauf ruht man sich ja noch aus. Man hat ja noch die Lorbeeren, die werden ja gerade jetzt erst so nach und nach verzehrt. Ja, oder was man sich dann Gutes getan hat. Deswegen ist, glaube ich, auch der Erkenntnisprozess in den Altländern ein bisschen langsamer. Machen wir gerne so einen bildhaften Vergleich. Ja, wenn bei mir nach diesem Energiewahnsinn, den die Grünen-Roten zu verantworten haben und die CDU im Ursprung, die Oma ab Monatsmitte nur noch mit kaltem Wasser kocht, weil sie nicht weiß, was am Jahresende auf ihrer Rechnung steht, ist es in den alten Ländern so, dass man eben 2-3 Häuser schon fertig abbezahlt hat. Ich überspitze jetzt bewusst, ja, hat nicht jeder da 2-3 Häuser. Aber ich überspitze, um ein bisschen plastisch zu machen. Also da ist doch viel mehr Wohlstand. Und deswegen ist eben auch der Erkenntnisgewinn noch nicht so stark. Und deswegen ist die AfD da noch nicht über 20% teilweise. Deswegen, ja. Und weil der Osten ja gelernt hat, er kann Revolution. Der Osten weiß, er kann Revolution. Ab morgen ist alles anders, wenn er das möchte. Der Bürger ist der Souverän, ja. Der kann das schaffen. Das wissen die Ossis. Und tatsächlich bis 2015 ist das sehr zusammengewachsen. Mit der Neuankömmlingskrise ist das Land wieder deutlich gespalten worden. Und das ist jetzt kein subjektiver Eindruck, sondern ich nehme mal Wahlkreisprognose.de, da sehe ich das wunderbar. Einmal komplett schwarz, einmal komplett blau, bis auf ein paar rote Zipfel. Ja. Und Ja, da muss man gucken, wo das jetzt hingeht.
Man kann der Souverän seine Meinung gelegentlich ändern. In den 90er Jahren, okay, da war die PDS sozusagen die Ostpartei und kaum war sie in der Regierung, auch in Brandenburg, ging es abwärts, mittlerweile raus aus dem Landtag.
Nö, die ist ja wieder als BSW da.
Das sind eigentlich alles SPD-Leute, die da jetzt im Brandenburger BSW sitzen. Aber wer ist ein anderes Thema? Ich wollte auf eine andere Frage hinaus. Haben Sie die Befürchtung, dass die AfD, wenn sie aus der Opposition irgendwann mal in die Regierung wechselt und letzten Endes auch nicht alles einhalten kann, was sie verspricht, den Weg der Linken geht?
Nein, also da bin ich ja noch nie mit konfrontiert worden. Das ist sehr spitz. Nein, also die Befürchtung steht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und da sind wir eben ja stehen geblieben über Trump, Höckchen, Stöckchen. Die Dinge, die sie gerade verspricht, die kann sie ja natürlich halten. Ja, denn wir haben kein Einnahmeproblem. Wir haben ja so viel Geld, so viel Steueraufkommen wie noch nie. Hier wird ja jeder Fahrkilometer wird ja zwischenzeitlich 5-mal bestraft vom Staat. Ja, also wir haben, ich glaube, letzte war 950 Milliarden reines Steueraufkommen. Ist ja ein Wahnsinn. Und wenn man die ganzen Wohltaten, die man sich momentan aus rot-grüner Ideologie leistet, wenn man die alle runterfährt oder in ein Maßvolles bringt, dann kann man natürlich in Größenordnung die Rentner, die verdient haben, bedienen. Dann kann man natürlich auch die Sozialkassen wieder auffüllen. Dann kann man natürlich auch die Länder wieder arbeitsfähig machen. Ja, da braucht gar nicht weit gucken. Mein Brandenburg mit der vorläufigen Haushaltsführung hatte halt Gründe. Hat im Mai letzten Jahres schon die Finanzministerin zu uns Bürgermeistern, fand ich sehr mutig und ehrlich, gesagt, also wir können nicht mehr, die Rücklagen sind alle weg. Ja, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, allen jetzt gleich. Also die sind alle pleite, aber eigentlich ja nicht, weil wir fördern und fördern und fördern. Wir leisten uns, also das ist schon mal falsch formuliert, wir leisten nicht uns, sondern wir leisten anderen in Größenordnung. Ja, wir verteilen Geld in die ganze Welt, ob das jetzt eine 500 Milliarden Kindergeld in die Welt ist, wo man nicht mal weiß, ob die Kinder je existiert haben, oder ob man jetzt wirklich Nationen, die an uns wirtschaftlich lange vorbei sind, China, Indien fördert, oder Afrika weiter missionieren muss, ja, denen erzählen muss, wie sie leben wollen mit unseren Steuergeldern. Das wollen die ja nicht. Also gut, das Geld nimmt natürlich jeder gerne, ja. Oder Südafrika. Dieses Peru-Radwege-Beispiel, das finde ich immer schon so unwichtig, weil da geht es nur um 80 Millionen. Bei dem, was wir rausblasen in die ganze Welt und was wir zudem noch unseren Steuerzahler belasten, CO2-Steuer, kann mir bis heute, wirklich, ich habe mich da sehr mit beschäftigt mit dem Thema, kann mir bis heute keiner erklären, warum der deutsche Steuerzahler als eins ja die Welt rettet mit der CO2-Steuer. Und jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Das gibt sicher nicht eine Erklärung. Ja, eine einfache Erklärung ist, dass er so sozialisiert ist, zu schweigen und seinen Schuldkomplex auszuleben. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein nationales Problem, dass uns immer und dauernd und jeden Tag dieser Schuldkomplex aufgebürdet wird. Ich bin für Erinnern. Ich bin für Mahnen. Ja, der Finger muss immer weit hoch sein zur deutschen Geschichte. Erinnern und mahnen. Aber verabschiedet euch doch endlich mal von diesem Schuldkomplex. Dann könnt ihr auch wieder frei atmen. Ja, ich habe keine Schuld. Habe ich nicht. Ja. Ich habe eine Verantwortung. Eine Verantwortung auch der Generation, die diese finsterste Zeit deutscher Geschichte nicht live erlebt hat, zu sagen, was da passiert ist. Und das muss man nicht machen, indem man jeden Abend auf NTV da Reportagen bringt. Das ist die Verantwortung aller Politiker auf allen Ebenen. Ja, das machen wir. Aber wir müssen uns da endlich mal von diesem Schuldkomplex lösen. Und ich muss auch nicht die ganze Welt durchfüttern. America first. Ja?
Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. 13 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister, davor 5 Jahre ehrenamtlich, jetzt möglicherweise die nächsten 4 Jahre im Bundestag. Welchen Nachteil hat so ein Leben als Berufspolitiker?
Oh, also kann man nicht so pauschal zusammenfassen. Also jeder Beruf hat ja seine Vor- und Nachteile. Hm. Ich sehe ja keine Nachteile, deswegen bin ich jetzt gerade etwas überfordert, weil ich liebe ja meine Arbeit, wie wir vorhin schon dankenswerterweise thematisieren durften. Natürlich kommt hier und da das Familienleben zu kurz. Ja, also ich habe Wochenendtermine im Sommer natürlich, habe ich meine 8 oder manchmal 10 oder mehr Wochenendtermine. Das gehört dazu. Und das weiß man ja, wenn man so eine Verantwortung übernimmt. Ja, das weiß man ja. Und ich bin Familienmensch, ich liebe meine Kinder und lebe für meine Kinder. Ich habe 3 an der Zahl, eine wunderbare Tochter, die jetzt letzte Woche aus China wieder kam, im Studium fertig ist. Also die hat sich prächtig entwickelt, obwohl ich viel unterwegs bin. Ich habe 2 Söhne, auch im besten Alter, Grundschule und Gymnasium. Also ich habe gerade da sehr viel Freude mit. Ja, und ich glaube, es kommt nie auf die Dauer an, sondern auf diese intensive Zeit mit den Kindern muss intensiv sein. So. Und vielleicht ist es ja so, wenn man beruflich stark eingebunden ist, dass man das dann noch mehr zu schätzen weiß und diese Zeit mit den Kindern noch intensiver verlebt. Also, ich sehe die Nachteile nicht wirklich. Ich hoffe, meine Kinder spiegeln mir das mal, wenn sie erwachsen sind, genauso, ja. Aber ich kann mir auch lebhaft vorstellen, dass es Menschen gibt, die den ganzen Tag zu Hause bei ihren Kindern sind und das nicht so schätzen, wie ich das mache.
Sie würden, manchmal kommt ja die Kritik, zu lange Berufspolitik macht etwas resistent gegen die Realität. Gab es da mal Situationen, wo Sie gemerkt haben, ja, jetzt bin ich doch ein bisschen abgehoben?
Also tatsächlich stehe ich ja mit beiden Beinen im Leben und ich habe täglich mit meinen Bürgern und täglich mit Unternehmern zu tun. Egal welche soziale Schicht, egal welches Einkommen, ich habe mit allen Bevölkerungsschichten zu tun. Und tatsächlich kann ich da schmunzeln bei der Frage, denn ich habe einen sehr, sehr, sehr guten Freund und dem habe ich gesagt, solltest du feststellen, dass ich mitten mal komplett anders ticke und mich anders verhalte, dann gib mir doch mal einen richtigen Stoß in die Seite und muss nichts sagen. Ich bin dann wieder der, der ich immer war. Ja. Also da habe ich keine Angst. Ich bin da sehr geerdet. Und ich glaube auch, dass sie zu diesem Amt, zu dieser Würde, zu dieser Freude, im Bundestag zu sein, gehört, dass man viel im Wahlkreis ist. Und damit erklärt sich dann schon, dass ich da nicht wirklich Sorge habe, mich von meinen Bürgern zu entfernen.
Eine politische Karriere, Brandenburg, Havel, Jüterbock, jetzt vielleicht Berlin, der Bundestag.
Ja, also Brandenburg, nur Entschuldigung, ja. nicht übel nehmen, Brandenburg, Havel war ich nicht, das war Werder, Havel, die Ecke, ja, ja Glindow. Aber ich habe ja auch schon andere berufliche Dinge hinter mich gebracht. Also ich bin ja gelernter Baufacharbeiter mit Abitur. Ja, also ich kann mit meinen Händen arbeiten. Ich sage immer salopp, ich kann dir auch noch eine Decke putzen. Sehe dann zwar fürchterlich danach aus, aber das kriege ich noch hin. Ja, macht man heute nicht mehr so, wie ich das gelernt habe. Aber ich mauere auch noch einen Verband. Ist halt nicht das Thema. Also ich bin schon sehr bodenständig, auch bodenständig erzogen. Und die Jahre im Landesrechnungshof, im Innenministerium, bei der Polizei, die haben nicht geschadet. Also ich habe verschiedene Ebenen kennengelernt und weiß auch, wie Ministerialpolitik funktioniert. Ich glaube, so kann man jetzt sagen, ja, Ministerialpolitik funktioniert. Und von daher glaube ich, dass ich da auch gut aufgehoben bin und mich sehr, sehr schnell auch in die Themen der Bundesministerien reinfinden kann. Ja, da bin ich geschult.
Ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber mich interessiert es einfach, dieses Berufsausbildung mit Abitur, das war ja so ein DDR-Spezifikum. Ja, ja, ja. Sollte man das wieder einführen?
Ja, also wir haben es ja in gewisser Weise auch schon mit den Oberstufenzentren. Das ist so eine Forderung der Handwerker. Ja, der Handwerkerschaft, die ist da ganz klar sortiert. Die sagt, wir müssen da deutlich mehr machen und wir müssen auch als Politik, wir sind da stark gefordert, wieder davon wegzukommen, zu sagen, jeder muss studieren. Ja, wir brauchen den begeisterten Handwerker. Das machen wir auf kommunaler Ebene schon. Ja, also vom Maibaumstellen bis zu Projekten in der Oberschule, um die jungen Menschen ans Handwerk schon ranzuführen. Wir müssen als Politik Berufe wieder attraktiv machen. Wir müssen dort Aufklärungsarbeit leisten, weil die sind attraktiv, die Berufe. Aber die Öffentlichkeit hat in den letzten Jahren insbesondere versäumt, da Aufmerksamkeit zu erzeugen. Das kriegen wir hin. Jetzt bin ich ein bisschen von der Frage abgekommen. Was war der Kern der Frage?
Mich würde einfach nur interessieren, ob man dieses Berufsausbildung mit Abitur, ja, aber genau, Sie haben es ja im Grunde beantwortet. Genau. Ja.
Also ja, unbedingt, ja, unbedingt und schon frühzeitig, ja, auch schon frühzeitig. Wenn wir Maibaum stellen in Jüterbock, schon seit vielen Jahren, das ist eine tolle Veranstaltung, müssen Sie mal kommen, ich lade Sie ein. Dann haben wir alle Berufsgruppen da oder vielmehr die handwerklichen, vom Fliesenleger bis zur Holzbearbeitung. Und du merkst, wie viel Energie da ist. Du merkst, wie man die Kinder schon begeistern kann in ganz frühen Jahren. Und da müssen wir einfach Gas geben. Ja, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das können nicht Einzelne. Ich glaube, dass da Potenzial ist, das zu verbessern. Deutlich zu verbessern.
Arne Rauer, Bürgermeister von Jüterbock, will in den Bundestag, war aber jetzt erstmal bei Berlin Mitte auf 1. Danke, dass Sie im Studio waren und danke Ihnen fürs Zuschauen.